Menschen wollen keine Veränderung. So sagt man das manchmal. Menschen wollen sich nicht verändern. Es gibt so eine Karikatur, da steht ein Pastor oder ein Prediger auf der Kanzel und sagt, wollt ihr Veränderung? Und die Menschen melden sich so ein bisschen so leicht, so ja. Und dann schreit er weiter, wollt ihr euch verändern? Und dann neigen alle ihre Köpfe, Hände gehen wieder runter. So nehmen wir das oft wahr, dass Menschen sich nicht verändern wollen. Aber paradoxerweise, unser Leben verändert sich doch ständig. Wir verändern uns ständig. Unser ganzes Leben ist ein Veränderungsprozess. Unsere Wahrnehmung stimmt eigentlich gar nicht damit ein, dass wir uns gar nicht verändern wollen, weil wir es eigentlich immer tun. Das fängt schon bei der Geburt an. Kaum sind wir auf der Welt, nehmen wir ganz viele neue Dinge wahr und wir lernen. Wir wachsen. Unsere Zellen bauen sich auf. Und so wächst auch dann noch unsere kognitiven und auch unsere motorischen Entwicklungen. Alles ist in Veränderung. Plötzlich können wir etwas, was wir vorher nicht konnten. Man geht die ersten Schritte, man kann greifen. Und so geht das Leben weiter, bis in die Pubertät. Dort verändert sich der Körper ganz stark. Und dann nimmt der Körper auch irgendwann ab. Ich habe mal gelesen, ab 21 Jahren beginnt der Zellkörper an abzusterben. Also wir produzieren weniger Zellen, als welche absterben. Also das Verhältnis stimmt nicht mehr. Also ab 21 Jahren fängt man eigentlich wieder an zu altern. Und dann geht es weiter, bis man halt stirbt. Aber auch innerhalb unseres Lebens gibt es Veränderungen. Die Umstände, die Situationen verändern sich andauernd. Man zieht um, so wie ich demnächst. Man kauft sich vielleicht ein Haus oder man zieht in eine andere Wohnung. Man hat einen Jobwechsel. Alles sind Veränderungen. Bei den Kindern ist es vielleicht ein Schulwechsel. Man muss vielleicht in eine neue Schule gehen, weil man von der vierten in die fünfte kommt. Und dann geht man auf eine weiterführende Schule. Oder vielleicht muss der eine auch sitzen bleiben. Oder vielleicht gibt es auch ganz kluge, die dürfen eine Klasse überspringen. Aber alles bedeutet Veränderung. Wir Menschen sind immer Veränderungen ausgesetzt. Und so ist es sogar auch in der Natur, dass wir bewegen uns in dieser Welt und auch da gibt es Veränderungen. Und da gibt es die Jahreszeiten, die sich ständig wechseln. Hier in Deutschland haben wir Frühling, Sommer, Herbst und Winter. In anderen Gebieten, da gibt es andere Jahreszeiten. Aber wir Menschen müssen uns immer anpassen. Wir müssen uns diesen Veränderungen irgendwie auch verändern. Wenn es kalt ist, ziehen wir uns warm an. Also kleiden wir uns so, unsere Schränke sind mit Wintersachen, mit Sommersachen irgendwie bestückt. In anderen Gebieten, da braucht es keine Wintersachen, da hat man sich so angepasst. Und so ist es so, dass wir unseren Umgebungen uns auch verändern. Und dann gibt es Menschen, die verändern ihre Ansichten, ihr Denken, weil sie ein Aha-Erlebnis hatten. Und so war auch vor 500 Jahren Martin Luther, der gesagt hatte, aha, Rechtfertigung durch Glauben. Irgendwie kommt das mit der gerade praktizierten Glaubenspraxis der katholischen Kirche, das stimmt so nicht, das geht nicht irgendwie ineinander. Und so begann die Reformation. Die Welt ist in einem ständigen Veränderungsprozess. Unser Leben verändert sich ständig. Selbst dann, wenn wir es nicht richtig merken. Und heute möchte ich über die permanente Veränderung unseres Herzens auch sprechen. Und warum? Weil wenn ich das jetzt so alles beschrieben habe, werden wir schon sehen, der Erfinder von Veränderung ist ja eigentlich Gott. Wenn die ganze Natur sich ständig verändert und wir, seine Schöpfung, sich auch ständig verändern, dann ist Gott der Erfinder der Veränderung und zeigt darin aber auch gleichzeitig seine Treue. Er ist der Erfinder von Metamorphose. Ohne seine Kraft und seinen Willen zur permanenten Veränderung würde unsere ganze Schöpfung nicht so funktionieren, wie wir sie gerade sehen. Wie ich schon eben angesprochen hatte, es gibt diesen ständigen Wechsel der Jahreszeiten. Und Gott hat es eingerichtet. Und wir haben verschiedene Lebensphasen als Menschen, aber auch in der Natur. Oder auch andere Organismen haben unterschiedliche Lebensphasen. Und Gott hat das alles kreiert. Gott lässt aus einer Raupe eine Puppe werden. Und aus der Puppe schlüpft irgendwann ein Schmetterling. Was für ein Wunder. Und es ist ein ungeheures Bild für diese Verwandlung, die Gott letztendlich in die Schöpfung hineingelegt hat. Gott ist in seinem Wesen und auch in seiner Liebe immer derselbe geblieben. Aber in seinen Taten erfindet er sich immer wieder neu. Gott ist fähig, damit auch uns Menschen immer wieder zu überraschen. Obwohl seine Liebe immer gleich bleibt, kommt sie auf unterschiedliche Art und Weise auf uns zu. Und er überrascht den Propheten Jona mit seiner Güte gegenüber den Erzfeinden Israels, damals in Ninive. Gott überrascht die Menschen damit, dass er seinen Sohn auf die Welt sendet und als Mensch geboren wird. Und Jesus überrascht die etablierten Religionsführer seiner Zeit, indem er zum Beispiel am Sabbat heilt und sich mit Ausgestoßenen der Gesellschaft zusammentut, an einem Tisch mit ihnen isst. Und Gott überrascht sogar den Teufel, indem er seinen Sohn sterben lässt, obwohl er unschuldig ist. Und somit durch Unmacht die böse Macht letztendlich überwindet. Gott ist der Erfinder von Wandel und von Veränderungen, um Gutes zu erreichen, um Schönes zu bewirken. Und Jesus überrascht auch Saulus, der Christen bis aufs Blut verfolgt hat. Ja, er hat sie ins Gefängnis geworfen, er wollte sie steinigen, er wollte sie töten. Und dieser Jesus erscheint Saulus und sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und da fällt Saulus vom hohen Ross herunter und fängt an von der Güte und von der Barmherzigkeit Gottes zu predigen, und er fängt an zu schreiben an Gemeinden, und er ist bereit, sein ganzes Leben für diesen Jesus dann zu opfern. Er hat keine Angst vor Gefangenschaft. Er würde es trotzdem machen, wenn er gefoltert würde. Und er macht es sogar, wenn ihm der Tod angedroht wird. Was für eine Veränderung des Herzens von Saulus. Der Mensch, der eigentlich die Christen verfolgt, wird zu einem der größten Prediger für Jesus. Und der Gott der liebenvollen Veränderung hat diesen Paulus dann wirklich verwandelt. Dieser Heidenmissionar Paulus, wie er dann genannt wurde, von Saulus zu Paulus, der schreibt an ganz viele unterschiedlichen Gemeinden in Griechenland und dann auch an eine kleine Gemeinde in der Weltstadt Rom. Und wenn wir uns das mal vor Augen führen, was Paulus dort schreibt, ich glaube, die damaligen Menschen, die dort in Rom Rang und Namen hatten, hätten über den kleinen Schreiber und auch über diese kleine Gemeinde, die Empfänger des Briefes, wahrscheinlich lauthals gelacht. Wenn sie gelesen hätten, dass Paulus eine kommende Wandlung, Verwandlung der ganzen Welt durch die Liebe Gottes ankündigt. Er kündigt eine Verwandlung an der ganzen Welt durch Menschen, die an Jesus Christus glauben. So hätten sie niemals gedacht, dass das die ganze Welt verändert. Sie hätten es nicht geahnt. Dieser Brief des Apostels Paulus hat dazu ganz viele Menschen angeregt. Zuallererst den Kirchenvater Augustin, der durch diesen Römerbrief inspiriert wurde zu einer Reformation, und dann vor 500 Jahren, wer hätte gedacht, dass Martin Luther angeregt worden ist zu der Kirchenreformation, weil er gemerkt hat, Rechtfertigung geht nur durch den Glauben allein. Und das hat Weltgeschichte geschrieben. Die ganze Welt der damaligen Zeit stand dann plötzlich auf den Kopf. Sie hat sich verändert. Und Paulus schwärmt in dem ganzen Brief von diesem Gott. Gleich ganz am Anfang schreibt er: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Es ist eine Kraft in diesem Evangelium, die selig macht. Und Paulus war von dieser Kraft erfüllt. Er war erfüllt von diesem Heiligen Geist, der ausgegossen ist in ihn, der diese Liebe Gottes in seinem Herzen freigesetzt hatte. Und diese Liebe, oder dieser Heilige Geist, der diese Liebe freisetzt, der ist auch in uns. Und Paulus hat jeden Tag darum gebeten, um diese Erfüllung mit dieser Liebe durch den Heiligen Geist. Und letztendlich ist es auch unsere Aufforderung dann, uns von diesem Heiligen Geist erfüllen zu lassen, mit dieser Liebe, die von Gott kommt. Und das ist nicht eine einmalige Sache, die nur einmal im Leben passiert, wenn man sich mal bekehrt oder wenn man mal ins Taufbecken steigt. Nein, das ist täglich. Täglich aufs Neue muss man sagen: Herr, verändere mich durch deine Liebe. Diese Bitte muss jeden Tag kommen. Und wer keine Liebe von Gott empfängt, wer sich nicht frei macht davon, der braucht auch dann von Veränderung dieser Welt, von Veränderung der Gemeinde, aber auch von einer Lebensveränderung ganz persönlich niemals zu sprechen. Weil wer diese Liebe nicht hat, die verändert, der braucht auch nicht von dieser Veränderung sprechen. Aber aus dieser Liebe heraus, die Gott uns einfach so geben mag, kann viel passieren. Und aus dieser Liebe heraus fordert Paulus die Christen jetzt in Rom zur Veränderung der Herzen auf. Und ich möchte ein paar Abschnitte aus Römer 12 lesen. Und im Hinterkopf sollten wir immer im Hinterkopf haben, die Verse davor, die Kapitel davor, also von Kapitel 1 bis Kapitel 12, hat Paulus einen riesen Bogen gespannt, wer Jesus ist, was er für die Menschen getan hat und wie gnädig er ist. Und jetzt fängt er an. Ich habe euch jetzt, also die Verse vorher, vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das ist alles, das hat er vorher beschrieben. Und jetzt kommt die Aufforderung. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Veränderung. Ja, eigentlich müsste man sogar Erneuerung sagen. Und Erneuerung zeigt sich für Paulus in einer besonderen Art von Gottesdienst. Und der Gottesdienst, der fängt bei ihm nicht irgendwie um 10 Uhr sonntags an. Nee, der beginnt sofort, gleich in der Woche, gleich am Montag schon an. Für Paulus beginnt der Gottesdienst sozusagen nach dem Besuch der Veranstaltung, also nach diesem Gottesdienst in der Gemeinde, beim Rausgehen aus dem Gemeindehaus, wenn wir unseren Alltag betreten. Dort findet Gottesdienst richtig statt. Er sagt: Stell dich Gott mit deinem ganzen Leben zur Verfügung als ein lebendiges und als ein heiliges Opfer. Und diese Aufforderung kann man natürlich auch wunderbar missverstehen. wenn man vergisst, dass das ganze Evangelium davon erzählt, dass Gott seinen Sohn für allemal als lebendiges Opfer verschenkt hat, um uns zu erlösen. Jesus hat doch sein ganzes Leben für uns geopfert und für die Gerechtigkeit vor Gott. Das genügt einfach, dieses lebendige Opfer von Jesus. Und wir müssen da nichts hinzutun. Keiner von uns muss sich so opfern, um gut genug zu werden vor Gott. Sondern weil Gott dich angenommen hat, aus seiner großen Barmherzigkeit, die Paulus ja den ganzen Römerbrief über beschreibt, darfst du jetzt mit ihm und für ihn leben. Du darfst in seiner Gegenwart sein. Und dann darfst du auch radikal leben. Gott möchte nämlich nicht nur etwas von deiner Zeit, etwas von deinem Geld, etwas von deinem Talent, etwas von deinem Charakter, etwas von dir persönlich, sondern er möchte dich ganz, mit Haut und Haar, mit, man könnte sagen, Herz und Hirn, alles, was dich ausmacht, es soll Gott zur Verfügung stehen, weil du zu ihm gehörst. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich in einem Kommentar gelesen, dass Nicky Gamble etwas erzählt hatte von einem Bischof. Nicky Gamble, vielleicht kennt ihr den Namen jetzt nicht so, aber vielleicht kennt ihr den Begriff Alpha-Kurs. Nicky Gamble ist der, der den Alpha-Kurs initiiert und entwickelt hatte. Und er hat von einem Bischof namens Bill Burnett mal gesprochen, einem anglikanischen Bischof, der schon mit 40 Jahren Bischof geworden ist. Eigentlich relativ jung für einen Bischof. Und der Burnett hat selbst über sein Leben berichtet, und ich zitiere einmal ganz kurz: Damals glaubte ich an die Theologie, also an die Wahrheit über Gott. In praktischer Hinsicht war ich ein Atheist. Ich suchte die Gerechtigkeit durch gute Werke. Also er versuchte, einfach gut vor Gott dazustehen. Und als er nach 15 Jahren Bischof gewesen ist, hielt er mal eine Konfirmationsandacht. Da war er im Gottesdienst, er predigte dort über die Liebe Gottes und dass diese Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Und als der Gottesdienst zu Ende war, ging er nach Hause, um Mittag zu essen, holte seine Sonntagszeitung heraus, goss sich ein Gin Tonic ein und machte es sich gemütlich, um dann auch seine Zeitung zu lesen. Und da hatte er plötzlich ein ganz tiefes Empfinden, dass er damit aufhören soll, die Zeitung zur Seite legen soll, sein Glas hinstellen soll und auch seine Gabel, was er da nämlich gerade zum Essen hatte. Und stattdessen sollte er beten. Und weil er ein Bischof war, hat er auch seine eigene kleine Privatkapelle gleich im Hinterzimmer gehabt und er konnte dorthin gehen. Er ging in diese Kapelle und fing an zu beten. Und da spürte er, wie Gott zu ihm sagte: Ich möchte dich ganz. Und er war ein großer, dünner Mann und recht knochig, so heißt es in dem Kommentar. Und dann sagte er zu Gott zurück: Wozu in aller Welt willst du meinen ganzen Körper haben? Was willst du damit anfangen? Der ist doch nur ein Sack voller Knochen. Und er spürte, wie Gott weiter antwortete: Nein, ich möchte, dass du mir dich ganz gibst. Alles. Und so gab er sich in diesem Augenblick ganz hin. Seinen ganzen Körper, seine ganze Seele. Er sagte: Das sind deine Füße, das sind deine Hände. Nimm alles, was du haben möchtest. Und dann erzählte er: Das, was ich am Morgen gepredigt hatte, geschah dann mit mir. Ich spürte, Elektroschocks von Liebe. Und dann beschreibt er, wie er dann dort lag, am Boden, und der Herr sagte zu ihm: Du bist mein geliebter Sohn. Und weil er ja Theologe war, dachte er sich: Nein, das kann doch nicht, das ist Blasphemie, das ist Gotteslästerung, du hast doch nur einen einzigen Sohn. Und dann merkte er, wie Gott ihn innerlich umarmte, und er merkte selber, dass er als Kind Gottes angenommen worden ist. Und er erzählt weiter: Als ich aufstand, wusste ich, es war etwas passiert. Ich war eigentlich voller Bitterkeit und Zorn gewesen, und jetzt war es wie eine Quelle in mir, aus der ewiges Leben sprudelt. Und ich rief: Halleluja, preist Jesus. Lobpreis und Anbetung sprudelten dann in ihm heraus, und er konnte nicht mehr anders, als die ganze Zeit von Gott zu erzählen und ihn zu loben. Und nach diesem Ereignis hat sein ganzer Bischofsdienst sich geändert, weil er durch die Liebe Gottes ein Kind Gottes geworden ist und sich deshalb ganz ihm hingab. Nicht nur etwas, sondern alles. Und nachdem Gott dich und mich als seine Tochter oder als Sohn angenommen hat, möchte er auch an dir seine Freude haben. Und die größte Freude hat Gott daran, wenn wir lernen zu beurteilen, was gut ist, woran Gott Freude hat, und es dann auch tun. Nicht nur darüber nachdenken, sondern es auch tun. Und jetzt ist die Frage: Woran hat Gott denn Freude? Und da sollten wir uns bewusst machen, es kommt nicht darauf an, möglichst viele Aktivitäten in einer Gemeinde zu initiieren, sondern sich von innen heraus erstmal verändern zu lassen. Eine Veränderung des Herzens zuzulassen. Unsere Herzen als Einzelne und als Gemeinde wird eigentlich beeinflusst von dieser ganzen Welt. Und diese Maßstäbe dieser Welt, dieses Schema in dieser Welt, was so auf uns einprasselt, das möchte uns auch verändern. Und vielleicht ist auch der ein oder andere schon mal enttäuscht worden in der Gemeinde, weil er gemerkt hat, irgendwie diese Maßstäbe dieser Welt, die gelten auch in der Gemeinde. Das, was draußen passiert, passiert auch hier drinnen. Dieses, man muss Prestige zeigen, man hat ein Konkurrenzverhalten, Durchsetzungskraft ist gefragt. Leistung, Leistung, Leistung. Es geht hier nur um Anerkennung und Erfolg. Oder es geht hier nur um Schönheit. Irgendwie muss alles toll sein. Sind das aber die Veränderungsprozesse, die Gott möchte, die in unseren Herzen stattfinden? Ich glaube nicht. Und Paulus bittet inständig: Lasst euch neu gestalten, lasst euch verwandeln wie eine Metamorphose. Lasst euch von innen heraus verändern. Lernt in einer neuen Weise dann auch zu denken, damit ihr auch wirklich verändert werdet. Lasst es in euer Herz rutschen. Und diese Verwandlung braucht auch diese Verwandlungskraft. Und die bekommt man nicht aus der Logik oder dem Willen, sondern aus der Kraft Gottes. Paulus schreibt in Kapitel 12, Vers 11: Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Und davor zählt Paulus einige Dinge auf. Und hört mal aufmerksam zu, welche Themen Paulus selbst nennt und ob ein Bereich deines Herzens oder ein Bereich in unserer Gemeinde dabei ist, wo wir eigentlich Veränderung gerade benötigen. Und so lese ich mal ab Vers 3. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zur nüchternen Selbsteinschätzung auf. Zur nüchternen Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden in einem besonderen, bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer anderen materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichen Herzen tun. Welcher Geist herrscht in unserem Herzen? Welcher Geist herrscht in unserer Gemeinde? Überschätzen wir uns oder einige? Halten sich einige aufgrund ihrer Aufgaben oder Begabung für etwas ganz, ganz Besonderes und müssen das ein bisschen herumprahlen? Oder spürt ihr und lebt ihr, spüren wir und erleben wir, dass wir aufeinander wirklich angewiesen sind, weil jeder etwas besonders kann, weil er etwas Besonderes von Gott geschenkt bekommen hat. Und wir gehören zum Ganzen. Und werden alle Gaben, die hier genannt sind, entdeckt, gefördert und auch gelebt? Darf in dieser Gemeinde prophetisch geredet werden? Darf praktisch gedient werden und auch gelehrt werden? Nehmen wir Seelsorge auch wirklich in Anspruch? Gehen wir aufeinander zu und erzählen uns, was uns gerade schwer auf der Seele liegt? Helfen wir uns auch in materiellen Dingen? Haben wir diesen Anspruch, das auch zu tun? Und leben auch diejenigen, die Verantwortung für andere Menschen haben, die andere Menschen begleiten, die vielleicht noch nicht reif im Glauben sind, die vielleicht noch gar nicht im Glauben sind, leben die auch mit der nötigen Hingabe? Und wenn wir das ein oder andere mit Nein beantworten, dann lasst uns erneuern. Dann ist Erneuerung des Sinnes nämlich nötig. Veränderung durch die Kraft des Heiligen Geistes von innen heraus. Und Paulus setzt weiter fort, ab Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Ich habe vor kurzem dann die Frage gestellt, woran hat Gott Freude? An Liebe ohne Schauspielerei, ohne dass es irgendwie künstlich ist. Es soll ungeheuchelt sein. Er hat Freude an Herzlichkeit. Er hat Freude darüber, wenn wir anderen Menschen Achtung entgegenbringen. Er hat Freude daran, wenn wir einander dienen, und zwar mit Eifer. Er hat Freude daran, wenn wir Hoffnung haben an das, was er uns versprochen hat. Und er hat Freude daran, wenn wir durchhalten, wenn wir uns festklammern an seinen Verheißungen, wenn wir gerade in Nöten sind. Er hat Freude daran, wenn wir andere Menschen segnen. Und nicht nur die Menschen, die uns Gutes tun, sondern auch, dass wir die Menschen segnen, die uns nichts Gutes tun. Er hat Freude daran, wenn wir uns gemeinsam freuen, wenn wir in der Gemeinde miteinander lachen. Aber er hat auch Freude daran, wenn einer weint und der andere legt den Arm um den und sagt, ich trage diese Last gerade mit dir. Ich weine mit. Und er hat Freude daran, wenn wir uns den Menschen zuwenden, die vielleicht gerade nicht in unserer Gesellschaft ganz oben stehen. Er hat Freude daran an den Unscheinbaren, an dem Unbedeutenden. Und er hat Freude daran, wenn wir das große Ziel vor Augen haben, als ganze Gemeinde, und daran arbeiten. Und wenn das Herz einer Gemeinde von diesen Qualitäten bestimmt wird, von der Qualität der Liebe Gottes, von dieser glühenden Liebe, die der Heilige Geist aussendet, die wie Feuer ist, dann wird das die Gemeinde radikal verändern. Es gibt Veränderungen dann in den Familien. Es gibt Veränderung am Tisch, weil dann nicht mehr am Mittagstisch gemeckert wird über vielleicht die schlechte Predigt, die man heute gehört hat oder so, sondern man freut sich. Man freut sich darüber, über Gott, was er gesagt hat. Man stimmt Loblieder an und man ärgert sich nicht über vielleicht auch denjenigen, der einen heute vielleicht nicht guten Morgen gesagt hat, der einfach an einem vorbeigelaufen ist. Und es verändert die Stadt. Weil wenn eine solche Gemeinde voller Liebe sprüht, dann wird sie Einfluss haben auf die Stadt. Sie wird frisch sein, sie wird innovativ sein und sie wird bekannt sein in der Stadt, gastfreundlich zu sein. Sie hat einen wertvollen Beitrag für diese Stadt. Aber alles beginnt mit der Veränderung des Herzens. Und das kann wirklich dich persönlich verändern als erstes, die Gemeinde, die Stadt. Ja, ich bin sogar in meiner Fantasie so weit, es kann das ganze Land verändern. Ja, sogar die ganze Welt. Und wenn wir daran denken, wie die Geschichte eigentlich gestartet hat, eine kleine Truppe aus 12 Menschen wurden plötzlich so viele. Mehrere Millionen Menschen glauben heute an Jesus Christus. Es hat die Welt verändert. Und Gott, der verändert ständig Menschen. Und er verändert uns immer noch. Wir sind immer noch in einem permanenten Veränderungsprozess. Und diese Veränderung bringt uns auch dazu, unser Leben ganz und gar Gott hinzugeben. Und so beginnt ein Gottesdienst, der nicht nur hinter diesen Mauern jetzt stattfindet, sondern der auch in den Alltag mit hineinfließt. Und der im Alltag gefeiert wird. Und zwar gleich, nicht irgendwann später, sondern gleich, wenn wir dieses Gebäude verlassen, fängt der Gottesdienst an. Dann, wenn wir nach Hause gehen zu unseren Familien, dann, wenn wir unseren Nachbarn treffen, dann morgen, wenn wir unseren Kollegen treffen und dann, wenn wir einfach überhaupt Menschen begegnen. Da fängt Gottesdienst an. Und der Grund liegt nicht darin, dass wir die besondere Menschen sind, keineswegs, sondern dass Gottes Kraft der Liebe in uns erkennbar wird, die aus uns herausströmt. Und ich glaube, wir, unsere Gemeinde, unsere Stadt, unser Land und die ganze Welt braucht von dieser Liebe viel, viel mehr. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, du erforschst uns und kennst uns. Und wir wenden uns nun an dich als Menschen, die du geschaffen hast und die du liebst. Herr Jesus Christus, danke, dass du dein ganzes Leben verschenkt hast für uns. Gib uns die Kraft, dir nicht nur etwas zu geben von uns, sondern unser ganzes Leben mit all seinen Bereichen dir hinzugeben. Danke für deine guten Worte, für deinen Maßstab, die du uns gegeben hast. Hilf uns mit deiner Liebe auch den Anspruchsdruck standzuhalten, der von dieser Welt auf uns einprasselt. Erneuere und verwandle unsere Herzen, dass wir erkennen, was dir Freude macht. Und Heiliger Geist, entfalte deine Kraft in uns und handle in uns. Und vergib uns unsere Selbstübereinschätzung und auch das, was wir manchmal nur so spielen, und schenke uns Freude an der Vielfalt deiner Gaben und Gabenträger und Freude an echte Liebe und Herzlichkeit zueinander. Und entfache das Feuer deines Heiligen Geistes stärker, sodass wir mit diesen fröhlichen Lachen und mit den Menschen umgehen können und dass dieses Feuer dann weiter ansteckt. Lass uns diese Freude des Heiligen Geistes dann auch weitergeben. Lass es ansteckend sein. Amen.